Ich möchte in meinen Diensten, das habe ich bereits gestern Abend angekündigt, etwas sagen über das biblische Menschenbild. Ich habe gestern Abend versucht, die biblische Theologie in einigen Zügen zu zeichnen. Und wir merken, dass das biblische Gottesbild und das biblische Menschenbild eng zusammengehören. Ich kann nicht das eine oder das andere sehen. Und so gehören dann auch das biblische Heil, die Gemeindeschau dazu und auch die rechte Schau vom Ende der Dinge, das, was man mit Eschatologie benennt. Es soll also heute Abend darum gehen, dass wir das biblische Menschenbild erkennen. Ich weiß, dass wir uns immer wieder vom Wort her belehren lassen und uns im Lichte des Wortes Gottes erkennen lassen wollen. Ich kann nicht eine Systematik abhandeln, möchte auch immer wieder das Praktische und auch das Seelsorgerliche mit einbeziehen. Denn noch leben wir mit beiden Beinen hier auf dieser Erde. Solange es den Menschen gibt, so lange wohl auch sein Sehnen, sein Bestreben, hinter das Geheimnis des Menschseins zu kommen, zu schauen. Mensch, wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und je nachdem, von welchem Standpunkt aus ich diese Frage zu beantworten suche, so unterschiedlich fällt die Antwort auch aus. Denn wenn die Wissenschaft, die Chemie, den Menschen untersucht nach den chemischen Substanzen, nach Verbindungen, Molekülen und Elementen und schließlich dann den Wert des Menschen berechnet, dann kommt er auf ein paar Groschen, vielleicht auf ein paar Mark. Mehr sind wir da nicht wert. Von dieser Erde genommen, dahin werden wir zurückgehen, wie es Psalm 90, Vers 3 sagt, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Wenn ich also nur das Staubmäßige sehe, komme ich zu einer Antwort, wie ich sie Ihnen eben gegeben habe, aber in diesem Wort liegt schon das ganze Programm Gottes enthalten. Dazu muss ich aber den richtigen Blick haben. Und wenn ich nur das Biologische des Menschen betrachte, komme ich gewiss zu wunderbaren Erkenntnissen, Einsichten, es bleiben noch Geheimnisse. Da können sicher die Menschheit etwas sagen von den Funktionen der Organe bis hin zur Zellfunktion, von dem, was unsere Gehirne leisten, wo noch kein heutiger Computer mitkommt. So gewaltig ist die Funktion, ist das, was Gott da geschaffen hat. Aber ich sage schon, was Gott geschaffen hat, da stimmen ja gar nicht alle Menschen mit mir und den Aussagen der Bibel überein. Darum gibt es philosophische Antworten, die immer wieder nur das Denken des Menschen reproduzieren, und es ist meistens nur eine Projektion wie bei einem Projektionsapparat. Das Dia, was ich hineinstecke, das kann zwar bunt und schön und auch vergrößert dargestellt werden, ist aber nur die Weitergabe dessen Dia hindurch, was dort hineingegeben wurde. Und so kann auch der beste Philosoph, wenn er nicht andere Einsichten außerhalb seiner selbst hat, nur sich selbst produzieren und reproduzieren. Da gibt es dann eben Richtung, die nihilistisch ist. Wie ein Camus. Und das Menschenbild, was er zeichnet, ist schaurig, ist chaotisch, ist trostlos. Ich will jetzt nicht auf all die Versuche des Menschen eingehen. Wir wollen zur Bibel zurückkehren und wollen von dort her eine Antwort kriegen. Und ich bin fest überzeugt, das ist die einzige Antwort, die wir gebrauchen können, die dem Menschen sagt, wo er herkommt, wie er beschaffen ist, was seine Aufgabe ist, aber auch seine Bestimmung. Und wer sich diesem biblischen Menschenbild nicht stellt, der gleicht eben jener Königin, ich nehme an, Sie kennen die Geschichte auch schon, ich glaube, habe sie mal hier wiedergegeben, die keinen Spiegel hatte, der aber alle Untergebenen Huld bezeichneten und ihr in falscher Weise eine Schönheit vorgaukelten, die gar nicht stimmte. Und dann bekam sie eines Tages von einem europäischen Gast einen Spiegel geschenkt und sah sich darin. Voller Entsetzen nahm sie den Spiegel und schleuderte ihn zu Boden und sagte, du lügst. So kann sich der Mensch verhalten. Und deshalb merken wir, weshalb der Fürst dieser Welt Bibelkritik betreibt und nicht will, dass wir das Wort Gottes so nehmen, wie es geschrieben ist. Und da sagt man natürlich lieber, du lügst, das Wort lügt. Und wir betreiben eine philosophische, politische oder sonstige Kosmetik. Und der Mensch wird zu einem Supermenschen und täuscht sich so gewaltig. Wir brauchen schon den Blick, der uns außerhalb von uns selbst einen Standpunkt anbietet, sodass wir uns gleichsam von dieser Perspektive her sehen und erkennen können. Wollen wir das auch heute Abend mit aller Konsequenz immer wieder? Ich muss es selbst zunächst mir sagen. Dann dürfen wir zwei Seiten sehen. Einmal den Menschen, wie ihn die Bibel als gefallenen, auch natürlichen Menschen zeigt. Dann aber auch den Menschen, wie ihn Gott sieht, wie ihn Gott herrlich machen möchte. Und auf diese beiden Aspekte möchte ich eingehen, und dazu lese ich zunächst einmal Römer Kapitel 3. Sie kennen diese Stelle, wo der Mensch geschildert wird, wie Gott ihn im Gefallenen, in Gottes fernen Zustand sieht, ob er sich fromm nennt oder nicht, ob er sich als ein natürlicher Israelit betrachtet oder nicht, unter dem Gesetz stehen oder nicht, das ist gar nicht das Entscheidende zunächst. Römer 3, von Vers 9 an. Da heißt es, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, so heißt es hier nach der revidierten Elberfelder, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Gilt auch für die heutige Friedensbewegung. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die ungeschminkte Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn wir das so lesen, wiederum mit dem natürlichen Verstand, werden wir meinen, na ganz so schlimm sind wir zumindest nicht. So egoistisch sind wir nicht. Wir sagen, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und die anderen sind die Egoisten und merken nichts, wie wir auf uns gerichtet sind. Und darum möchte ich einfach mal jetzt weg von diesem Text, den wir ja alle zur Genüge kennen, der uns immer wieder vorgesetzt wird, und das, was so bekannt erscheint, das nehmen wir nicht immer wieder neu, als ob wir es zum ersten Mal hörten. Das ist ja die Gefahr, dass wir uns an vieles gewöhnen, auch an die Predigt, die von hier aus geschieht. Ich sage mir das selber. Es muss immer wieder original werden, und darum will ich mal so einige Charaktereigenschaften des ich-bezogenen Menschen darstellen, wie es ein Theologe und auch ein Psychologe in einer Person an einigen Punkten dargestellt hat. Also dieser Mensch ist selbstgefällig, eitel, herrschsüchtig, subjektiv. Und gerade die Subjektivität, die hier im Worte Gottes beschrieben wird, ist am schwierigsten durch die Objektivität des Wortes Gottes zu erhellen. Wir meinen doch, dass wir sehr objektiv sein, wenn wir unsere Meinung einbringen, und sind dabei doch subjektiv. Das heißt, von unseren Erfahrungen, Denkprozessen aus beurteilen wir. Und so ja auch hier, wie im Römerbrief geschrieben, ward der vom Gesetz gezeichnete, gekennzeichnete und am Gesetz stehende Mensch. Und weiter, er hat eine hohe Meinung von sich selbst und ist überheblich. Auch selbst da, wo ein Mensch aus schlechten, ja asozialen Verhältnissen kommt, versucht er zumindest diese seine Herkunft zu kompensieren und dadurch strebt er irgendwie nach Geltung und Macht. Ich will nochmal wiederholen, was ich schon mal sagte, die Lösungen von Konflikten und Problemen, negativ und positiv, nämlich aggressiv zu werden oder regressiv zu werden, zeigen das. Selbst dann, wenn ich nicht aggressiv bin, sondern mich zurückziehe in den Schmollwinkel und nichts sage, versuche ich auf diese Art und Weise Macht auszuüben. Haben Sie schon mal Kinder beobachtet, wie die das fertigbringen, auf diese Art und Weise durch eine solche Haltung ihre Eltern umzustimmen, zum Nachgeben zu bringen? Das ist nichts mit dem unschuldigen Kindchen. Das ist der Mensch, selbst wenn er irgendwo erzogen ist oder vielleicht dressiert wird. Eines Tages kommt der Raubtiercharakter zur Geltung. Und wenn nicht durch unsere Taten, wer ehrlich ist, wird es merken, in dem, was er gedanklich produziert. Und schließlich, er verdrängt oft die eigenen Fehler und bekämpft sie im Anderen. Immer ein gutes Mittel, ja, beim Anderen Kritik anzusetzen und man meint, man sei objektiv und ahnt gar nicht, wie man seine eigenen Schwächen kompensiert und sie dauernd dem Anderen vorhält. Achten Sie mal darauf, wenn Sie kritisch reagieren, was Sie eigentlich da beim Anderen sehen. Letztlich ist das Ihr Problem. Hand aufs Herz, ich weiß es. Ich habe viel in Gesprächen seelsorgerlicher Art und auch aufgrund meiner Ausbildung mit diesen Phänomenen und Situationen zu tun. Die Bibel sagt es ja doch hier, dass keiner ist, der da Gutes tue, nicht das relativ Gute, sondern das gottgemäß Gute. Als ich darf es mal einflechten, mal in einer Jugendstunde sagte, da gab es einen, die waren doch empört. Wir setzen uns doch ein für die Menschen draußen in der dritten Welt. Wir tun doch was, jawohl. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber mit welchem Ziel? Was meinen Sie, wie viele Menschen jetzt in der Weihnachtszeit den Geldbeutel lockerer gemacht haben, um letztlich das schlechte Gewissen zu beruhigen, weil sie dennoch irgendwo in Saus und Braus leben und nicht mit einem Opfer, sondern mit einer Kollekte das zu kompensieren versuchen, was da tiefst drinnen doch von Gott her im Gewissen angelegt ist. Er fühlt sich oft verkannt, missverstanden und hält sich dann gern zu denen, die da lobhudeln und sucht den Applaus. Und wenn es nicht kommt, was dann? Dann sind wir innerlich bedrückt, weil wir keine Anerkennung haben. Und unsere Stimmung schlägt um. Sie können gereizt werden oder auch wieder regressiv sein. Das heißt, wir ziehen uns zurück. Das sind doch die Mechanismen. Jeder kennt sie. Ich habe das jetzt neulich auch beobachtet, als ich auf einer Ausbildertagung einen Vorschlag machte, der nicht akzeptiert wurde. Die Mehrheit stellte sich dagegen. Ich wusste aber, hatte den Eindruck, dass meine Schau richtig war. Und genauso einige Wochen später, als wir noch einmal eine Tagung mit dem Ministerium hatten, ist meine Auffassung bestätigt worden. Nicht? Dann kommt so das Gefühl, siehst du, hätten die man auf dich geachtet. Man fühlt sich immer gern bestätigt. Und das ist das Natürliche in uns. Und dabei leben wir, und ein weiterer Aspekt jetzt, so sehr in der eigenen Welt, dass wir oft den Kontakt zur Wirklichkeit gar nicht wahrnehmen, sogar diesen Kontakt einschränken. Wir spinnen uns dann ein in unsere Welt, und das ist ja schön, die Gedanken können wir spazieren lassen, nicht? Die Entwürfe des Herzens sind möglich. Da sind die Gedanken frei und da können wir auch König sein. Nicht, das fängt ja bei den Kindern an, wenn sie ihre eigene Märchenwelt entfalten, aber das machen auch Erwachsene. Im Traum kommt das noch so manchmal, dann durch, was wir eigentlich wollen und wo wir, ach, durch die armen, bösen Menschen und durch die Verhältnisse verhindert worden sind an einem gewaltigen Aufstieg. Uns hätte die Menschheit gebrauchen müssen. Steckt das nicht alles irgendwo in uns drin? Aber dann kommt das Negative wieder, wir ärgern uns rasch. Und der Ärger ist der Ausdruck des Protestes gegen diese Wirklichkeit, die ja auch nur relativ ist. Und dann macht sich das Negative breit, die Pessimisten sind ständig am Wehklagen. Und aus den Wehklagen kommt heraus, dass man auch leidenscheu ist und nicht mehr die Praxis bewältigen will und kann. Man ist reizbar, unbeherrscht und ständig schwankend. All das sind so einige Züge, die mal mit anderen sprachlichen Mitteln hier von diesem Text hier interpretiert und differenziert dargestellt werden. Ich will nur noch mal einige nennen, damit wir uns einfach mal diesem Spiegel stellen. Oder wollten wir sagen, als Wiedergeborene hätten wir mit diesen Problemen gar nichts zu tun. Ach, was gibt's Probleme, wenn mal Älteste abtreten sollen, der Chorleiter nicht mehr gewünscht wird, sondern ein jüngerer, dynamischer, mit moderner Musik da nun besser so einen Chor leiten könnte? Gibt's Probleme in den Gemeindengemeinschaften? Geht doch nicht nur brav zu, nein. Ich weiß, ich sag's aus eigener Erfahrung und kenne mich und weiß, wie doch das fromme Ich auch da noch mit hineinspielt. Wir setzen uns sehr oft mit dem eigenen Idealbild, das wir entwickelt haben, auseinander und versuchen, das darzustellen. Und das geht oft nicht, weil diese Welt doch eine andere ist, wo ja der Fürst dieser Welt regiert. Und das Schlimmste ist dann, wenn dieses Ich fromm wird, von Demut spricht und sich dabei in dieser tiefen Frömmigkeit noch gefällt. Diese Art der Frömmigkeit lockt auch keinen hinter dem Ofen hervor, weil sie nicht echt ist. Also Demut spielen und damit jonglieren ist eine ganz schlimme Sache. In Kolosser 2 wird ja die Gefahr auch aufgezeigt, dass ein Mensch in Demut und Geistlichkeit der Engel einhergehen kann und die Heiligkeit nicht des wahren Gottes, die ja immer eine natürliche ist, widerspiegelt, sondern eine selbstproduzierte. Solche Dienst zur Befriedigung des Fleisches. Und weil wir ja, Sie merken, das ist eine gewisse Steigerung, hier schon im frommen Bereich sind, denn hier in dem Text von Römer 3 wird ja das Gesetz angesprochen und die gesetzliche Frömmigkeit ist, wenn der alte Mensch regiert, die abstoßendste. Man setzt schnell sein Ich an die Stelle Gottes. Auch wir sagen immer gern, wir glauben an den Jesus am Kreuz, aber unser Ich sitzt auf dem Thron. Der Wechsel muss erfolgen, nämlich dass unser Ich am Kreuz hängt und der Herr auf dem Thron sitzt. Und das Schlimmste, wenn der Glaube nicht echt ist, dass dieser Mensch glaubt, dass er glaubt und weiß genau, was er glaubt. Also immer eine ganz perfekte Antwort haben, das ist suspekt, also verdächtig. Wir dürfen von der Grundhaltung her ganz gewiss sein, aber nicht immer mit unserem Wissen den anderen erschlagen wollen.
Das haben die Freunde Hiobs.
Ja, die Freunde Hiobs wussten ja ganz genau, nicht, weil Bruder Mulas hier jetzt einwirft, dass diese Krankheit nur mit Sünde zu tun haben könnte. Oh, wie haben wir uns da schon getäuscht? Ich muss sagen, dass ich auch im Verlauf meines Lebens so manchen Prozess, Gott sei Dank, habe durchlaufen müssen und hinterher mich fragte, Mensch, wie konntest du da bloß dich so verhalten? Es gibt auch einen Glauben, der weiter sich entwickelt. Und wenn wir echt glauben, werden wir auch selbst da, wo wir in unserer innersten Glaubenssubstanz angegriffen werden, nicht zurückschlagen. Sehen Sie, wenn in Lehrauffassungen, nehmen wir mal das an, was uns Gott hier geschenkt hat, dass wir wissen dürfen, was ja schon in unseren Mitteln zu überzeugen oder leben wir die Versöhnung aus? Und das ist immer ein leidlicher Prozess. Dann kann ich sagen, wenn ihr das jetzt nicht kapiert, wie soll ich einem Kind im ersten Schuljahr schon die höchsten mathematischen Formeln, etwa der Trigonometrie oder der Integralrechnung beibringen? Da ist doch auch ein Pädagoge weise. Wir dürfen es bezeugen und anbieten, jawohl. Aber da immer wieder unter gottgemäßer, echter, von ihm erleuchteter Weisheit und Erkenntnis. Da besteht dann der Glaube, die Frömmigkeit nur aus Paragraphen der frommen Gesetze. Das geht bis dahin, dass man genau sagt, der wird entrückt, ich komme auch noch mal übermorgen darauf, wenn er ganz bestimmte Dinge hält. Wenn er das nicht tut, er entspricht meiner Vorstellung nicht von Heiligkeit, wird er abserviert, wird da hinten gelassen. Ich habe auch selbst diese Fehler gemacht und dann erkannt bei anderen, wie schaurig das ist, wenn man sich aufspielt als Richter oder sogar als solcher, der genau weiß, wer mal bei der Entrückung dabei ist oder nicht. Wissen Sie es? Einerseits weiß ich es. Ich weiß genau, alle Glieder des Leibes werden entrückt. Aber genau zu sagen, der und der nicht, weil er vielleicht diese Erkenntnis nicht teilt, Vorsicht, da wird's kritisch. Ich bin so froh, dass Gott mit seiner Liebe andere Standpunkte und andere Sichtweisen vertritt. Wenn wir immer die echte Brille der Liebe hätten, würden wir uns so nicht verhalten. Und noch einige Schlusssätze dazu, dann will ich das verlassen. Der nicht wiedergeborene, also natürliche Mensch, legt immer die Maßstäbe, die er für sich anlegt, dann auch an andere an. Nicht? Da wird man genau nach derselben Messlatte, je nach Größe, Standpunkt, Erhabenheit, beurteilt. Und soweit, wie das dann bei unserer geistigen Schau ist und auch geistlichen, erwarten wir das von dem anderen. Oder man trägt Scheuklappen, ganz bestimmte vorgefasste Meinungen lässt sich auch nicht mehr korrigieren, selbst wenn der andere vom Worte Gottes her auch einen anderen Aspekt aufzeigt. Das sind die Fragen, die auch hier immer wieder anstehen, die wir durchdenken wollen und im Lichte Gottes erkennen wollen. Und schließlich ist der Höhepunkt die Verführung, wenn man der Lüge glaubt, sie sei Wahrheit. Darüber spricht ja der Apostel Paulus auch im Hinblick auf das Endzeitgeschehen. Und Gott gibt, das steht ja in den vorhergehenden Kapiteln, die Menschen dann in ihrem Denksinn dahin. Und wenn Gott erst Menschen dahin gibt, das ist das Schlimmste. Dann ist die Vermessenheit, nicht? Dann vermisst man sich, weil man nicht mehr Gottes Maßstab hat, sondern den eigenen, so total, dass man aus Schwarz-Weiß macht und umgekehrt und dass man sich selbst an die Stelle Gottes setzt. Ich werde nachher zum Schluss noch einmal unter anderen Aspekten auf die Frage des Selbstbetruges zurückkommen, weil das dann auch mit dem Weiterentwickeln des glaubenden Menschen zusammenhängt. So viel zunächst einmal zu diesen Aspekten aus Römer 3, 9 bis 18. So ist der Mensch. Wir könnten noch viele andere Nuancen aufzeigen, das will ich jetzt nicht tun. Wenn wir vor Gott bleiben, wird er uns das zeigen, indem wir dann aber nicht krampfhaft nun dauernd unseren eigenen Puls messen oder uns ständig selbst bespiegeln, sondern so wie wir das machen, wenn wir vorm Spiegel stehen, dann akzeptieren wir, da stimmt was nicht, dort was nicht, das muss verändert werden, die Krawatte sitzt nicht und dann gehen wir gelöst hinaus und wissen, soweit ist das in Ordnung. Nur in diesem Sinne der Funktion auch bei Gläubigen. Aber Gott will, dass wir uns in seinem Lichte sehen und das ist der Mensch, den die Bibel zeigt. Sagen Sie, haben Sie den Eindruck, dass in unserer heutigen Gesellschaft durch die Philosophie, durch die Politologie, Soziologie oder ich vertrete die Pädagogik und auch Psychologie dort, dass der Mensch so gezeichnet wird? Also in der Pädagogik auf keinen Fall. Man setzt nämlich in der Erziehung da an, wo das Gute im Menschen ist, seit der Aufklärungspädagogik Rousseau, da wird der Mensch wieder als ein humanes Wesen gesehen, tabula rasa, das heißt, er ist also weder in diesem Sinne gut noch böse, man kann alles daraus machen. Was ist aus der Erziehung geworden, nicht? Und weder der sozialistische Mensch noch hier der im Westen wird durch all diese Erziehungsauffassungen und Doktrinen so verändert, dass der neue Mensch da ist. Der Kommunismus hat es nach 70 Jahren auch noch nicht geschafft. Und gerade jetzt die Kriege wieder in Kambodscha beweisen das, dass der neue Mensch nicht durch Veränderung der Gesellschaft hervorgerufen wird, sondern dadurch, dass er sich hier verändert. Deswegen habe ich auch vorhin etwas vom Frieden gesagt hier. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ja, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Sagen Sie das mal einem, der für diesen Frieden auf die Straße geht. Wir wollen nicht verurteilen. Ich bin überzeugt, wenn Sie ihm das in aller Liebe sagen, der wird dennoch Ihnen fast ins Gesicht springen. Und das ist der Beweis genau dafür, dass er den Weg des Friedens nicht erkannt hat. Wohl uns, wenn wir nun, wie wir es im Lied gesungen haben, wissen dürfen, uns ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, dass wir uns einmal so sehen durften. Aber dann auch nun im Lichte Gottes. Es ist wunderbar, dass die Bibel nicht nur dieses Menschenbild zeigt. Die Bibel zeigt auch das andere, dass der Mensch im Glauben an Jesus Christus erfahren kann, wenn er aber auch seine totale Verlorenheit so ansieht. Darauf werde ich morgen nochmal eingehen, als Voraussetzung dieser Veränderung. Das soll heute Abend nicht Gegenstand des Themas sein. Nur so viel. Als Israel in der Wüste kurz vor dem Einzug in das verheißene Land war, musste es noch einmal erkennen, aufgrund des ständigen Murrens, sich Widersetzens, des Meuterns, der Aggression, als die feurigen Schlangen kamen und dieses Volk dem Tode preisgegeben war, da ist nichts in uns. Infiziert durch das Schlangengift, dem Tode preisgegeben. Und dann das Heilmittel. Und nur wer das erfuhr und wahrhaben wollte, ich bin dem Tode preisgegeben, der nahm auch die Rettung in Anspruch. Wissen Sie, warum die Menschen gar nicht diesen Jesus als Erlöser haben wollen? Weil sie sich ja gar nicht so verloren sehen. Der Mensch meint doch immer noch, die Gesellschaft und sich verändern zu können. Und da liegt der Trugschluss. Haben wir uns so erkannt, dass wir total verlorene sind? Dann hören wir jetzt mal, und das ist diametral entgegengesetzt nun, das, was das Wort Gottes über den erlösten Menschen sagt. Und zwar von der Stellung Gottes her gesehen. Er sieht diesen Menschen, den Erlösten, schon bis hin zur Vollendung. Das ist das Wunderbare. Gott kann da den ganzen Prozess überspringen. Für Gott ist das nicht schwierig, uns schon am Ziel zu sehen. Das macht mir immer wieder Mut. 2. Korinther 5, Vers 17, ich glaube, da weiß fast jeder von uns, was da steht. Ist jemand in Christus, dann, ja, sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Da ist etwas ganz Neues geworden. Eine neue Schöpfung. Wunderbar. Dieser neue Mensch ist seit Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb und Gott ihn legitimierte, herausholte aus dem Totenreich. Seit der Zeit ist die neue Schöpfung da. Der neue Mensch. Und er, dieser Jesus, war dieser neue Mensch. Und er hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine Erstlingsschar an dieser herrlichen Schöpfung teilhaben durfte. Und in 2. Petrus 1 heißt es, die allergrößte Verheißung ist die, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden dürfen. Welch ein Adel, welch eine Abstammung. Wir haben heute Nachmittag etwas gehört vom Stammbaum Jesu. Es gibt Menschen, die sich sehr mit Stammbäumen der Menschen, der Vorfahren befassen. Als jetzt meine Schwiegermutter Geburtstag hatte, bekam sie einen wunderschön gemalten Baum, einen Stammbaum. Interessant mal zu verfolgen, nicht? Wie weit das zurückgeht, ein paar Jahrhunderte. Was haben wir für einen Stammbaum? Wie weit reicht er denn zurück? Wissen wir das? Brauchen wir gar nicht lange Ahnenforschung zu betreiben, sondern wir müssen nur mal die richtigen Stellen des Wortes Gottes kennen. Vor Grundlegung, vor dem Niederwurf der Welt. 1. Korinther 1, Vers 30. Von ihm kommen wir her. Das ist eine herrliche Schau. Es ist ja zu verstehen, dass der Mensch immer wieder versucht hat, hier so einen Supermenschen zu züchten, nicht? Und der Hitler mit seiner Superrasse der germanischen, obwohl er selbst gar nicht der nordischen Rassen angehörte, nicht? Aber welche Versuche, um den Menschen so darzustellen. Hier in Christus ist uns die neue Schöpfung geschenkt. Römer 3, Vers 24. Was wird da gesagt von diesem Menschen, nachdem wir zuvor diese katastrophale Diagnose vernommen haben? Ohne Verdienst gerecht durch den Glauben. Gerecht nun vor Gott. Hören Sie, richtig gemacht vor Gott. Oder Hebräer 10, Vers 10. Geheiligt durch das Opfer Jesu Christi, indem wir uns jetzt weiter mühen und Askese betreiben, vielleicht ins Kloster gehen, nicht? Einen Heiligenschein uns erwerben müssen, steht nicht da. Wodurch geheiligt? Durch das Opfer Jesu Christi. Ein für allemal gültig, das ist das Angebot. So sieht Gott uns, den neuen Menschen. Nicht? Und darum hat ja der liebe Bruder Adolf Heller immer, oder jedenfalls sehr oft, die lieben Geschwister begrüßt, ihr Heiligen und Geliebten. Das ist paulinisch. Dazu muss uns nicht der Papst erst heilig sprechen. Eine ganz andere Schau. In Christus geheiligt. Kolosser 2, Vers 10. In ihm sind wir bereits zur Fülle gebracht. Oder Luther übersetzt vollkommen gemacht. Vollkommen heißt in der Entwicklung bis hin schon von Gott her alles einkalkuliert. Kraft der in uns wohnenden göttlichen Auferstehung des Heiligen Geistes. Merken Sie, wie eine Erkenntnis dieser Art uns dann vor falschen Anstrengungen bewahrt, nämlich durch eine falsche Gentechnik uns selbst biologisch manipulieren zu lassen. Wollen wir nicht. Aber wie viele machen das und wie oft machen wir das auch, dass wir erst uns da durch noch ganz bestimmte Leistungen vor Gott vollkommen machen wollen. Wir sind in ihm bereits vollkommen. Können Sie das glauben? Dass das, ja, das ist etwas ganz Gewaltiges. Römer 8, Vers 30. Und Sie merken, ich habe die Stellen so herausgesucht, dass da eine Steigerung drin ist. Wir haben vorhin gehört, gerecht gemacht durch den Glauben. Die er gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Was sind wir hier für herrliche Leute? Dürfen wir das auch mal sagen? Auch wenn wir manchmal nach außen etwas armselig erscheinen. Schaut doch nicht immer das Vordergründige an, das, was vom alten Menschen ist. Was wir anschauen, das präge ich ja oft, dieses Wort oder diesen Satz. Das gewinnt Macht über uns. Wenn wir natürlich dauernd uns angucken, ach naja, da eine Falte, da sehen wir schlecht aus und da stimmt's nicht, dann prägt uns das. Auch wenn wir wissen, Gott hat uns auch herrlich gemacht, dann können wir uns auch wie herrlich gemachte verhalten, oder? Nicht? Ich werde nachher noch auf diese Konsequenz der Verhaltensweise eingehen. Ich will also diese Tatsachen darstellen mit immer einigen Ausblicken. Römer 8, Vers 29. Verordnet dem Ebenbilde Gottes gleich zu sein, nämlich diesem wunderbaren Bilde Gottes, das er uns in Christus Jesus neu vorgestellt hat. Wenn wir uns Christen nennen, sollen wir auch Christen sein. Nicht wie jener, der beim Kommiss war und dann fragte, jemand ist während des Krieges passiert, wir brauchen einen Schneider, vortreten. Und dann trat einer vor, ja hier, stellt sich heraus, der hieß nur Schneider, war keiner. Wie viele heißen heute Christen und sind gar keine, nicht? Da erzählte uns unsere liebe Gastgeberin, dass der Bruder Adolf Heller mit jemandem zu tun hatte, der sich auch Christ nannte. Schwere Probleme hatte, es gibt ja solche seelsorgerlichen Fälle. Und dann habe der Adolf Heller gesagt, du bist weder Jude noch Christ. Wieso? Du bist Jurist, von beiden etwas und damit gar nichts. Aber das Sprachspiel verstanden, nicht? Köstlich, wenn ich immer sowas mal höre. Wir sind weder das eine noch das andere im falschen Sinne, sondern wirklich Christen, dem Ebenbilde Gottes gleichgemacht. Epheser 1, Vers 11a, damit, was sind wir für Leute zum Erbteil gekommen? Jetzt schon. Das Angeld durch den Heiligen Geist ist schon da. Jetzt schon dürfen wir wissen, was Gott uns bereithält, wenn auch unser Erkennen da noch Stückwerk ist. Wenn Menschen hier wissen, dass sie was geerbt haben, was geben sie darum, um möglichst schnell das nun auch konkret in der Praxis verwenden zu können? Wie ist das bei uns? Zu einem Erbteil gekommen, das nicht Rost noch Motten antasten können. Wunderbare Möglichkeiten. Und eine letzte Stelle dazu. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir sind nun Kinder Gottes. Sind das bereits? Jawohl. Aber es geht noch weiter. Dann werden wir ihm gleich sein. Ihn sehen, wie er ist, wenn er erscheint. Ja, ja. Über den Christus dargestellt ohne Flecken und Runzeln, dann für den Vater. Das sind doch einige Kennzeichnungen des neuen Menschen. So gewaltig, das können wir nicht mit dem Verstande allein fassen. Das muss eben der Geist Gottes uns offenbaren. Das ist meine Bitte und das sollten wir auch immer wieder tun. Beschäftigen wir uns doch mal mit dem, was wir eigentlich sind. Macht doch jeder im Beruf auch. Nicht, wenn einer für einen Beruf qualifiziert ist, muss er sich mit dieser Aufgabe befassen und dann muss er auch so auftreten wie einer, der in dieser Stellung eine Funktion und Aufgabe hat. Es gibt leider solche, da gibt es so eine Dysfunktionalität, auch im Christenleben, leider. Aber wir sind es trotzdem und da mache ich Mut. Auch wenn wir uns nicht immer so verhalten, wie Gott gerne möchte, dass wir sein, denn das hat Konsequenzen. Und nun müssen wir auch jetzt drittens sehen, dass aus den beiden Kennzeichnungen des alten und des neuen Menschen eine Spannung entsteht. Denn was ich eben jetzt dargestellt habe, das ist die Sicht Gottes, das ist die Stellung, die wir haben in ihm, und da sind wir leider nicht, wenn wir ein neues Leben bekommen, von heute auf morgen auch so schon in dieser Vollausprägung in der Praxis. Und das macht uns oft Not, und da gibt es Fehllösungen, die will ich gleich am Anfang nennen, dergestalt, dass man entweder sagt, naja, ach, wir bleiben so. Und man orientiert sich an dem alten Muster. Müssen immer sündigen. Und dann bleiben in vermeintlicher Demut die meisten in diesem armen Sünderstand. Das ist eine falsche Demut. Das andere aber ist, wenn ich schon meine, ich wäre perfekt und das, was Gott uns anbietet, sei nun uns übergestülpt, nicht, sagte, glaube ich, der Bruder Möschinger mal, ich habe es auch schon wiedergegeben, dann meint eben einer, jetzt wiedergeboren, alles herrlich, alle Tage Sonnenschein, in der Schule gibt es keine schlechte Note mehr, von heute auf morgen wird aus der Mathematik 5 eine 2, alle sexuellen Probleme sind von heute auf morgen gelöst, keine Sorgenanfechtung mehr, nur noch reich und gesund sein, gibt sogar heute solche Auffassungen, das ist die andere falsche Alternative. Gott lässt uns in der Spannung zwischen dem alten und neuen Menschen. Wir müssen sie nur richtig sehen und richtig lösen. Stimmt das von den zwei Naturen auch in uns? Ja. Es fragt sich nur, welche Natur die Herrschaft hat. Ich will Ihnen deswegen auch einige solche Stellen mal nennen. Römer 7 am Schluss, Vers 25, kennen wir das. Da heißt es eigentlich wörtlich, auf mich selbst gestellt diene ich der Sünde. Auch wenn ich gesetzlich fromm bin, muss ich der Sünde dienen. Aber es heißt zugleich auch, nach dem Schrei elender ich Mensch, wer wird mich erlösen? Ich danke Gott durch Jesum Christum. Oder Galater 5, Vers 17, das Negative, das Fleisch, das heißt die alte Natur in uns, das ist nicht dieser Körper nur, ja, sondern das sind die natürlichen seelischen Dimensionen und unser Körper, also das, was aus dem natürlichen alten Menschen kommt, das gelüstet wieder den Geist, der in uns Wohnung macht zunächst, im Innersten, dort, in unserem Herzen. Dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kennen wir das auch? Und das ist das Drama oft, in dem wir stehen. Es heißt aber dann weiter in Vers 18, regiert euch aber der Geist, werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Philipper 3, Vers 18 muss Paulus leider klagen, viele sind, und das sage ich mit Weinen, Feinde des Kreuzes. Ne? Feind des Kreuzes bin ich immer dann, wenn ich mein Ich, meine Seele und meine alte natürliche Art Liebe habe, obwohl ich auch an Jesus glaube. Als nun in dieser entscheidenden Situation den alten Menschen dahin zu gehen, wohin gehört, nämlich in den Tod. Ne? Und Paulus sagt aber dann in Vers 15 dieses gleichen Kapitels, wie viele unserer nun aber vollkommen gesinnt sind. Nicht perfekt, nicht vollendet. Das wird immer wieder leider durcheinander geworfen. Die gesund und normal wachsen, die wie Paulus das Ziel kennen, die himmlische Berufung in Christus. Wie viele von uns so gesinnt sind, ja? Die sollen nun auch nachjagen, die sollen nun, wie es Paulus sagt, danach trachten zu erkennen in ihm die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Hier merken wir also an diesen Stellen etwas von dieser Spannung, in der wir stehen. Und nun bejammern wir oft die Spannung. Gott hat das zugelassen und will das sogar. Wie kommen wir da raus? Nur durch den Glauben. Aber der Glaube ist nicht nur ein Zustimmen, dass Gott alles kann, sondern Glaube hat die Aspekte des Vertrauens und auch des Gehorchens. Was tue ich dann, wenn ich merke, ich rebelliere? Wenn ich dagegen angehe und meinen eigenen Willen einsetze, scheitere ich. Ich kann nur immer wieder sagen, ich danke Gott und so komme ich aus dem Dilemma raus. Ich muss nicht mehr. Ich danke Gott, das Heil ist vollbracht. Ich danke Gott, Herr, du hast den neuen Menschen in mir geschaffen und nach diesem Bilde will ich mich ausrichten. Und wenn ich gefallen bin, bloß nicht dabei hängen bleiben. Aufstehen. Kindlein stehen auf und fallen. Und darum noch etwas zu dem Entwicklungsprozess. Johannes spricht in seinem Brief, im ersten Brief, Kapitel 2, in den Versen 12 bis 14, von Kindlein, Jünglingen und Vätern. Und so dürfen wir wachsen. Wenn Kindlein aufstehen fallen, ist es normal, aber wenn die Erwachsenen dauernd aufstehen fallen, ist das schon etwas merkwürdig. Und sagt jetzt mal ein Bruder, wie gut, dass Johannes in dem Brief alle anspricht und alle anschreibt. Er hätte es auch so machen können. Erster Johannesbrief an die Kindlein, zweiter Johannesbrief an die Jünglinge, dritter an die Väter. Versammlungen, Zukunft genau schön getrennt. Kinderversammlungen im Glauben, Jünglinge extra, passiert ja leider auch nicht. Es gibt solche, die nur in Jugendstunden gehen. Dann Stunden für die gereiften Väter, ganz geheimnisvolle Dinge werden da behandelt. Da dürfen die kleinen Kinder noch nicht dazu. Freue mich also, dass hier Kindlein, Jüngling und Väter, Stufen unter uns vorhanden sind. Das ist das Normale. Und wenn der Herr kommt, darf ich gleich sagen, werden die Kindlein auch entrückt? Ja, Gott sei Dank. Weil die Garantie, und jetzt komme ich wieder auf das, was er sagt. In ihm liegt die Weisheit, Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung. In ihm ist der Grund. Und wenn ich mich danach halte, Darf ich wissen, dass er der Garant dafür ist? Und so können wir auch die Wachstumsprozesse geistlich einordnen. Dann werden die Kinder allmählich Geduld lernen und wollen nicht schon mit 2, 3 Jahren so halbstarke oder Erwachsene sein. Dann werden die Väter die Kindlein tragen, dann gibt es einen geistlichen Austausch. Wie viele Spannungen kommen doch von daher? Nicht, dass wenn nun mal die Kindlein etwas vorschlagen in der Gemeinde, na nun müssen wir mal ein paar flotte Lieder singen, dass die Alten sagen, oh bloß nicht. Ne? Oder dass auch, dass das andere, die Kindlein nun bestimmen wollen, wie es in der Gemeinde geistlich zugeht. Es hat schon Spaltungen gegeben, dass sich die Jüngeren abgesondert haben und dann die Älteren nur für sich waren. Fleischliches Wesen. Nein, wir müssen erkennen, die Kindlein, das Kennzeichen ist Vergebung, müssen reifen, sie werden noch getragen, sie sollen laufen lernen, wandeln lernen gemäß der Berufung. Die Jünglinge haben den Bösewicht überwunden. Ob es viele Jünglinge gibt in den Gemeinden, ich will die Frage nicht beantworten. Können wir sagen, in Christus oder auch mit Römer Kapitel 8, ne? Paulus sagt das ja, mehr als Übersieger zu sein. Gott bietet das an, das gehört zu dem Bild, das Gott zeichnet von einem erlösten Menschen, wachstumsorientiert, aber auch zur Reife kommend. Und die Väter, die ihn kennen, die einen Durchblick haben, die die Heilsgeschichte, die Prophetie erkennen und die auch zeugungsfähig sind im geistlichen Sinne. Gewaltige Perspektiven, die Gott uns hier aufzeigt. Möchten wir viele echte Väter doch haben, die uns belehren können, wie es die Schrift von uns erfordert, auch in dieser Zeit. Die einen Durchblick haben, was denn heute Not tut. Fragen Sie mal in den Landen die Gläubigen hin und her, was wir heute brauchen angesichts der Endzeit. Was meinen Sie, wie viele Antworten wir kriegen? Wir brauchen eine gewaltige Erweckung, die ganz Deutschland erfasst. Ich würde sie wünschen. Bloß ist es nicht schriftgemäß. Wir müssen, jetzt wird aufgezählt, dieses und jenes tun, besser organisieren. Wir müssen die Gemeinde anders strukturieren. Wir brauchen mehr Zeichen und Wunder. Gott tut das, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Echte Wunder will er wirken. Der Feind kann auch Wunder wirken, darum brauchen wir echte, aber auch das ist nicht, was wir brauchen. Denn wenn Sie auf den Apostel Paulus schauen, ich glaube, er ist dieses Vorbild für uns aus den Nationen, dann war er aus allem Evangelisationsbetrieb hinaus herausgenommen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht heute evangelisieren dürften. Er war nicht der, der nach außen durch gewaltige Zeichen und Wunder aus der Knechtschaft herausgeholt wurde, wie in Petrus damals. Ne? Aber er war der, der in der Stille zubereitet wurde auf das Kommen Jesu. Wir brauchen solche Väter, die wissen, dass die Gemeinde im Kreuz, unter dem Kreuz ausreift, aber zu einer wunderbaren Herrlichkeit, die da auch eine Kraft besitzt, die etwas von diesem neuen Menschen nun auch darstellt. Das will Gott uns schenken. So dürfen wir wissen, dass wir noch im Werdeprozess sind, aber dürfen auch schon das Ziel erkennen. Wir dürfen wissen, dass wir noch mit beiden Beinen hier auf dieser Erde stehen und darum eine Aufgabe haben. Aber wissen, dass wir auch schon mit ihm dort oben sitzen dürfen, denn dort ist unsere eigentliche Heimat. Merken Sie, wie das immer wieder gottgewollte Ergänzungen sind, ich will nicht sagen Gegensätze. Und weil das so ist, müssen wir immer wieder den Herrn bitten um Klarheit. Und ich möchte zum Schluss, und das wäre so der fünfte Aspekt, doch noch einmal, weil wir es immer wieder nötig haben, weil wir in dieser Spannung stehen, ein paar Hinweise geben, die ich einmal las in der Zeitschrift Bibel und Gemeinde unter der Überschrift Vorsicht Selbstbetrug. Denn auch wenn wir so herrliche Berufungen haben und Gott den neuen Menschen so zeigt, gibt es doch immer in der Bibel Warnungen. Nicht, uns stört das doch auch nicht, wenn wir uns in den Verkehr begeben und wissen, wir kommen gut nach Hause, dass da wenn wir einen Übergang, sagen wir einen Bahnübergang mit dem Wagen zu überqueren haben, wissen, da ist ein Hinweiszeichen, sogar eine Blinkleuchte, nicht? Das schätzen wir doch und beachten das. Wenn wir es nicht tun, können wir selbst als die routiniertesten Fahrer da Schaden erleiden. Darum sind auch solche Mahnungen immer wieder wichtig. Das ist, hat nichts mit Gesetz zu tun, sondern das ist die Mahnung, die der Apostel Paulus auch angibt und sind Mahnungen an den neuen Menschen. 1. Korinther 3, Vers 18, Vorsicht, Selbstbetrug dadurch, dass man sich durch die Weisheit dieser Welt für weise hält. In der Gefahr stehen wir immer wieder noch, dass wir die Weisheit dieser Welt immer noch hier und dort für das Entscheidendere ansetzen als das, was Gott uns sagen will. 1. Korinther 6, Vers 9. Achtung, Selbstbetrug, ich wiederhole das immer wieder. Dadurch, dass man meint, als Ungerechter das Reich Gottes ererben zu können. Das schreibt Paulus an Christen. Allerdings sind solche, die sich auf Gesetzesboden wieder zurückgeben, begeben und dann Werke des Fleisches, die wir ja kennen, darstellen. Es wird auch in Galater 5 beschrieben. 1. Korinther 15, 33, Selbstbetrug, dadurch, dass man meint, dass die Berührung mit der Sünde keine Folgen hätte. Sie hat Folgen. Und darum gleich der Hinweis, Galater, Kapitel 6, Vers 7, Selbstbetrug dadurch, dass man nicht glaubt, dass man das erntet, was man dauernd sät. Wer auf den Geist sät, wird dort das ewige Leben ernten. Wer auf das Fleisch, auf sich sät, wird das Verderben ernten. Wie oft täuschen wir uns darin? Oder Galater 3, 6, Vers 3, Vorsicht, Selbstbetrug dadurch, dass man sich für etwas hält, obwohl man es doch nicht ist in der Praxis. Dass wir beispielsweise meinen, wir wären schon erwachsen und sind noch Kindlein. Die Stellung habe ich bezeugt, aber wir müssen dann auch wieder sehen, wie weit wir umgestaltet worden sind in das Bild Jesu, dass Zustand und Stellung sich angleichen. Jakobus 1, Vers 22. Achtung, Selbstbetrug dadurch, dass man zwar das Wort Gottes hört, es aber nicht tut. Und ich meine, das ist immer wieder eine große Gefahr, auch für uns. Noch aus dem Jakobusbrief 1, Vers 26. Selbstbetrug dadurch, dass man meint, Gott zu dienen, während man seine Zunge nicht im Zaum hält. Wie oft können wir dadurch Gott hindern, Kritik üben, das, was hier gesagt wird, wieder ins Gegenteil verkehren, dass wir uns den Segen nehmen, wir kennen das alle. Ich stelle mich auch mit darunter. Und noch ein letzter Hinweis, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Selbstbetrug dadurch, dass man meint, man hätte im Einzelfall oder im Allgemeinen keine Sünde. Und darum ist immer wieder wichtig, dass wir uns dem Worte Gottes stellen, dass hier, und Sie merken das, auch unser Zustand in dem Lernprozess, die Bibel sagt auch in dem Heiligungsprozess, er ist unsere Heiligung, aber wir sollen uns hineinnehmen lassen, dass wir die Gnade, die da ist, annehmen, uns durch die Gnade erziehen lassen, wir können sie auch ungültig machen, und somit dann, wenn wir es also nicht geistlich, gottgemäß tun, Schaden erleiden. Ich werde darauf auch noch eingehen im Hinblick auf die Entrückung im letzten Vortrag, wo es um die Gerechtigkeit durch Glauben geht, aber auch um Lohn. Beides müssen wir differenziert sehen. Das biblische Menschenbild. Wo hören wir das in der Welt? Die Welt kann uns das nicht bieten. Darum wollen wir uns nicht von falschen Bildern von Götzenbildern, von Faschingsmenschenbildern, von Theaterbildern falsch bestimmen und leiden lassen, sondern dass wir von dem göttlichen Urbild her bestimmt werden. Ich konnte nur einiges von der Bibel aus der Praxis im Sinne eines Zeugnisses aufzeigen. Ich will kurz zusammenfassen, was sagt die Bibel über den alten Menschen? Wir finden das sehr stark im Römerbrief. Im ersten Kapitel, im dritten Kapitel, 9 bis 18, da ist keiner, der Gutes tue, keiner, der vor Gott so bestehen kann. Wir sind von Natur aus in der Gottesferne dem Tode preisgegeben. Darum durch Erlösung ein neues Menschenbild in Christus. So herrlich, so wunderbar. Ich habe es Ihnen beschrieben anhand einiger Stellen. Es gibt noch mehrere. Und nun leben wir in der Spannung, Gott gewollt, zwischen dem herrlichen Ziel der Stellung, die Gott für uns bereit hat, und dem Zustand in der Entwicklung, in dem wir uns befinden. Und daraus gibt es Ermahnungen, Ermunterungen. Und ich meine, wir sollten auch hier nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter, weil Gott selbst sein Wort lebendig macht. Und dieses Tätigsein heißt nicht im eigenen Wirken, sondern heißt Frucht bringen. Und das tut Gott und das wirkt er. Das schenke der Herr uns, dass wir so in dem Bilde Jesu Christi verwandelt werden und in diesem Bilde einmal drüben erwachen und ihn sehen, wie er ist. Wir können ihn nur sehen, wenn wir hier bereits diese Verwandlung bekommen haben, denn ein anderer kann das überhaupt nicht ertragen und kann das nicht schauen. Gott hat uns dazu seinen Geist, sein Angeld gegeben. Und treu, so sagt es der Apostel in 1. Thessalonicher 5, ist der, der uns dazu beruft, er wird das auch vollführen, bis zu dem Tag seines Kommens der Verwandlung. Das ist eine herrliche Zielperspektive. Das kann nur Gottes Wort uns enthüllen. Aus uns armen, sündigen Menschen will Gott so etwas Wunderbares machen. Welche Tiefe, aber auch welche Höhe zeichnet uns hier die Bibel? Wie zeichnet sie uns das Menschenbild? In wunderbarer Weise. So kann es nur Gott uns erschließen. Amen.
Ich habe keine Bibel in der Hand. Können wir gespannt sein, was jetzt kommt? Gespannt sein. Wir haben von Spannung gehört. Und vielleicht haben wir gedacht, ja, was hat das für einen Wert? Warum will Gott das so? Warum hat Gott das so gesetzt? Ich saß einmal zu Hause auf unserem Sofa in der Wohnstube, wunderbar entspannt. Freute mich dieser Entspannung, glückselig saß ich da. Keine Sorge und nichts plagte mich, völlig entspannt. Plötzlich ein Krach, ich meinte, das Haus stürzte mir zusammen. Was ist los, was ist passiert? Guck mich um. Hinter mir hing an der Wand große Gitarre meiner Tochter. Was war passiert? Da, wie heißt der Fachausdruck? Also das Stück, an dem alle Saiten hängen, am unteren Ende. Also wenn das die Gitarre ist, nicht? So, da unten, oder bei, ja. Hat sich abgerissen, nicht? Vom Körper. Und wegen dem Resonanzkasten hat das diesen momentanen Krach gegeben. Ja. Die Predigt vergesse ich meiner Lebzeit nicht mehr. Da hatte ich die Antwort, warum Gott Spannungen gesetzt hat. Die Gitarre war jetzt völlig so entspannt wie ich. Das heißt, da konnte Gott auf meinen Herzensseiten auch nicht mehr was Vernünftiges spielen, was Schönes. Nicht? Ja. Aha, ist gut, aber bitte, kein Instrument überspannen, dann platzt die Saite. Und zu wenig gespannt ist auch nichts. Und völlig entspannt ist überhaupt nichts. Also, Gott hat Spannung gesetzt, hat das gut gemacht, ausgezeichnet.